ist es Glauben, wenn er hier die mehr oder weniger bequemen Stühle warm setzt, hinterher eine Bionade trinkt, ein Schwätzchen haltet und wieder auseinandergeht? Was ist unser Glaube? Wenn ihr ein Auto habt, wie oft bringt ihr das zur Inspektion? Einmal im Jahr, vielleicht spätestens alle 2 Jahre, da sagt nämlich der TÜV, es wird fällig. Seid ihr bereit, euch mit euren Gedanken, die in euch drin sind, die keiner sonst weiß, auseinanderzusetzen? Mit dem, was euch wirklich beschäftigt, was keiner sonst wissen darf, nicht mal der Partner oder der Mitbewohner. Seid ihr bereit, euch damit auseinanderzusetzen, was eigentlich los ist? Kennt ihr das? Es gibt Pornoseiten im Internet, die man durchblättert, Missbrauch in der Familie, Habsucht oder irgendeine andere Sucht. Manchmal ist es ja so ein kleines Gläschen am Abend oder die tägliche Tafel Schokolade oder irgendwas. Darf das jemand wissen? Vielleicht sehen wir ja manchmal äußerlich ganz gut aus. Wir können uns gut kleiden und geben äußerlich einen super Christen her. Aber was ist innerlich? Was geht in uns ab? Und da habe ich mich gefragt, gibt es ein Bild, was Gott von uns hat? Ein Bild, wie er unseren Glauben vergleicht? Ja. Jeremia 17, Verse 7 bis 10. Da sagt Gott, ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich kenne jeden Menschen ganz genau und ich gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Gott sieht uns als Bäume. Vers 8, ne, bleib mal zurück. Und was ihm wichtig ist, das sind unsere Wurzeln. Tief sollen sie gehen, wie einem Baum, der tief in der Erde verwurzelt ist, wo teilweise die Wurzeln größer sind als die Baumkrone oben. Ein Baum, der es schafft, den Stürmen des Lebens zu trotzen. Ein Baum, der auch bei Dürre, bei seelischer und geistlicher Dürre, seine Wurzeln im Vertrauen zu Gott hat und der feststeht. Ein Baum, der keine tiefe Wurzeln hat, weil er keine Chance hat, die auszubreiten oder weil er es noch nicht gemacht hat. Was geschieht mit dem? Es geschieht ein Sturm und zack, liegt er da. Wenig Wurzeln und er ist um. Und das Üble ist, er hat nicht genügend Wurzeln, der hat nicht genügend Halt im Leben. Das Üble daran ist, dass er nicht nur selber umkommt, sondern dass er auch noch andere Sachen beschädigt. Und es gibt viele Leute, die sehen aus wie gute Christen. Die kommen sonntags hierher, treffen sich sogar schon eine Stunde früher oder 2 Stunden, um aufzubauen, zu beten und gehen wieder nach Hause. Aber dann kommt eine Krise. Bei den manchen früher, bei den anderen später. Midlife-Krise 45. Und auf einmal fangen sie an, sich zu tätowieren oder den BMW zu kaufen. Etwas, was man schon immer verpasst hat. Oder sie sind jünger, sie bekommen keinen Job mehr. Es tauchen finanzielle Probleme auf. 1000 Gründe, warum auf einmal aus diesen gestandenen Christen, wo man dachte, hey, die sind in Ordnung, umgestürzte Bäume werden. Auf einmal sieht man die nicht mehr. Sie sind weg vom Fenster. Sie verlassen den Ehepartner und wollen von Gott oft auch nichts mehr wissen. Keiner hat gesehen, dass sie wie ein Baum sind, aber der langsam von innen her hohl wird. Ein Geschwür frisst sich langsam von innen fest und höhlt sie innerlich aus. Außen schön, innen leer. Außen alles in bester Ordnung, innen hohl. In Mannheim gab es auf der Augusta-Anlage vor kurzem oder vor 2 Jahren, glaube ich, war das, eine wunderschöne Baumallee. Auf einmal sollten alle, aber auch alle Bäume gefällt werden. Meine Herren, im Mannheimer Morgen, da ging ein Aufschrei durch, das hat wochenlang diese Zeitung belabert. Die sahen doch so schön aus, warum sollten diese Bäume gefällt werden? Weil sie alle innerlich kaputt waren. Äußerlich nicht sichtbar, aber innerlich kaputt. Und auf einmal, da fällt so ein Baum, ein vorbildhafter Christ, und er zerstört dabei andere. Partner werden tief verletzt, Freunde, Kollegen, Geschwister in der Gemeinde. Und Jesus hat uns ebenfalls, wenn ihr das mal kennt, ein Gleichnis gesagt. Er hat gesagt, achtet auf euer Fundament. Es ist ein schönes Haus, was ihr bauen könnt, aber achtet auf euer Fundament. Wenn ihr euer Fundament auf Sand gebaut habt, dann habt ihr echt ein Problem. Darum, was ist für uns wichtig? Nochmal Jeremia 17, Vers 8. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Er ist wie ein Baum, der seine Wurzeln zum Wasser streckt. Doch wie können wir das tun? Ich möchte euch bitten, euch damit auseinanderzusetzen. Was könnt ihr tun, dass ihr nicht nur äußerlich ein Schein seid, dass ihr nicht euer äußerlichen christlichen Glauben aufbaut, sondern wirklich tiefe Wurzeln habt? Wie können wir verhindern, dass wir nur noch weiß getünchte Gräber sind? Äußerlich schön anzusehen, auch geschmückt, aber innerlich stinkend und alles in Verwesung. Können wir unseren Glauben leben, so wie die Verfolgten vorhin auf unserem Planeten? Jesus sagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Jeder, der Jesu Worte hört und danach handelt, baut es auf Felsen, auf felsigen Grund, auf ein gutes Fundament. Es gibt Leute, die können euch, glaube ich, alle aktuellen Fußballspieler sagen. Ja, die wissen von allen, was weiß ich, wie viele 18 Bundesligamannschaften oder so viel, wie da die wichtigsten Spieler heißen. Egal, ob die aus welchen Ländern und welche komischen Namen die haben. Aber ich frage euch mal, kennt ihr alle 12 Stämme Jakobs, Israels, die 12 Söhne, alle? Könnt ihr die aufzählen, ohne nachzugucken? Wisst ihr, ohne nachzugucken, könnt ihr sie alle 10 Jünger mit Namen benennen? Manchmal kommt man bis 5 und dann wird es schwierig. Es ist spannend. Aber wer jeden Tag nur ein Kapitel in der Bibel liest, nur eines, der kommt in 3 Jahren einmal durch die ganze Bibel. Wenn ihr euch täglich nur 15 Minuten Zeit nehmt, dann seid ihr in einem Jahr durch die ganze Bibel durch. Und das ist spannend, das ist super. Amen. Es kann sein, wenn ihr das macht, dass euer Computer euch nicht mehr so oft sieht oder ihr nicht mehr ganz so viel in Facebook posten könnt. Aber euer Herz wird es euch danken. Denn Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo ist unser Schatz? Was ist uns wichtig? Was beschäftigt unsere Gedanken? Ein Freund hat mir mal gesagt, auch ein Kanadier übrigens, womit du dich in den letzten Minuten vor dem Schlafengehen beschäftigst, das bestimmt deine Gedanken in der Nacht. Du hast es selber in der Hand, ob du noch vorm Schlafengehen dir irgendeinen Film oder eine Werbung reinziehst oder ob du 15 Minuten Bibel liest. Du hast es in der Hand, ob du noch Facebook oder E-Mails checkst oder irgendwas anderes machst oder einfach mit deinem Boss im Himmel redest. Es ist deine Entscheidung. Du hast es in der Hand, ob du dein Herz düngst, deine Wurzeln düngst und weit ausstreckst oder ob du dein Herz zumüllst. Es ist deine Entscheidung. Darum, ich bitte euch, lasst euch dran bleiben, dass wir unsere Wurzeln tief gehen. Es ist wichtig. So dass die Stürme des Lebens uns zwar einige Schwierigkeiten bereiten können, aber nicht entwurzeln. Und ich weiß, die meisten von uns machen viel. Die sind sehr engagiert auch und es fehlt eigentlich die Zeit. Doch genau wenn die Zeit fehlt, ist es wichtig, die, die wir noch haben, auszukaufen und sinnvoll zu nutzen. Da gibt es so Dinge, man kann zum Beispiel auch, wenn man viel im Auto unterwegs ist oder im Zug, kann man sich die Bibel als MP3 auf den Stick holen oder im Auto hören und man hört sie. Man hört zwar manchmal nicht genau zu, aber die geht ins Unterbewusstsein rein und es geht in euer Herz. Ihr werdet sie in euer Herz drin haben. Es gibt auch in Deutschland, gut, ich bin Buchhändler, aber ich weiß es, es gibt viele geistlich gute Bücher, die gab es vor 50 Jahren nicht und viele in Georgien haben ganz wenige. Aber es gibt Bücher, die euch helfen, euren persönlichen Weg in der Jesus-Nachfolge gehen zu können. Euren eigenen. Ich weiß, manche sagen, ich lese nicht gern. Ja, ist so. Das kann sein. Doch, das ist wie beim Beruf auch. Wenn du sagst, du willst weiterkommen, dann musst du lesen, dann musst du dich fortbilden. Und wenn du sagst, du willst Jesus kennenlernen, du willst in Jesus wachsen, du willst dein Herz düngen, dann wirst du gehen müssen und ein bisschen lesen lernen. Vielleicht, ihr braucht die Unterstützung durch reife Christen, die euch helfen, manches anders zu sehen, wie ihr selber seht. Vielleicht lernt man auf einem Kongress, auf dem kommenden Wochenende, irgendeinen kennen, der mir hilft, weiterzukommen. Aber der ist dann irgendwann wieder weg. Aber manchmal gibt es noch Bücher von dem. Und dann kann man nachlesen, weiterlesen, weiterforschen. Austauschen. Und es gibt auch Leute, das ist auch schwierig, die gehen zwar viel mit Gottes Wort um, die können euch die Bibel auswendig zitieren teilweise, und dennoch werden sie langsam innerlich hohl. Das geht. Da gibt es so bestimmte Dinge im Leben, die machen es nicht ganz einfach, bei Gott zu bleiben. Als ich 9 Jahre alt war, ging ins Krankenhaus zu einer Routineuntersuchung und zu einer Routineoperation. Sie kam leider nicht mehr nach Hause, ist gestorben. 27 Jahre später, fast 26 später, ist das fast dasselbe bei mir zu Hause passiert. Meine Frau ging aus dem Haus, morgens um 8, um 3 hat sie auf der Intensivstation den letzten Atemzug getan. Mir nichts, dir nichts, ohne Vorwarnung. Glaubt ihr, dass das, was mit meinem Glauben ausmacht? Könnt ihr vorstellen, dass das etwas in meinem Gottesbild kaputt macht? Auch wenn ich vorher mich auskannte, auch wenn ich die Bibel kannte und gebetet habe. Da gibt es Dinge, die reißen dich um und du musst wieder neu lernen zu beten. Ich weiß, das ist inzwischen lang her. Und dennoch weiß ich, es gibt so eine seelische Wunde in mir. Die ist zwar verheilt, in einem gewissen Sinne, aber es ist eine Narbe da. Und manchmal kann es passieren, dass ich eine Narbe spüre. Ich weiß zwar nicht mehr, wieso ich sie spüre, aber sie ist da. Und so ist es auch manchmal mit Christen, Da passiert irgendwas, was sie absolut nicht verstehen können. Ja? Was machen wir damit, wenn wir so eine seelische Wunde haben? Vielleicht haben wir sie von zu Hause mitgebracht, von den Eltern. Frauen, die gehen oft gern zu einer Freundin und quasseln, reden, sprechen mit ihr, beten mit ihr. Doch wir Männer, sind oft bei persönlichen Schwierigkeiten wie mein Freund Lucky Luke, der einsame Cowboy, der alles alleine unter den Hut bekommt. Doch was macht ihr mit eurem Auto, wenn es anfängt zu klappern? Naja, gucken, wo es kommt her. Und wenn ich mich nicht auskenne, dann kommt es in die Werkstatt und ich lasse gucken, was passiert. Es kann sein, dass man älter ist und das Auto klappert sowieso schon immer irgendwo. Aber irgendwann sagt man, das kann nicht sein. Das passt nicht, das bringe ich in die Werkstatt. Man schaut sofort nach oder bringt es in die Werkstatt. Doch was passiert, wenn es in deiner Beziehung klappert? Oder wenn du merkst, in deinem Beten klappert es. Du spürst nichts mehr, du hast, dein Beten ist ritualisiert, dein Glaubensleben ist ritualisiert, da klappert was. Was machst du dann? Naja, wird schon wieder. Kriegen wir schon irgendwie unter die Füße? Seid ihr bereit, wie beim Auto, schleunigst zu einem Coach zu gehen und mit dem zu reden? Oder denkt ihr auch, wird schon wieder? Nächste. Wenn dein Gebet für dich hohl ist, man merkt es selber zuerst, wenn deine Fassade nur noch da ist und du hältst deine Fassade aufrecht und bist nur noch ein weiß getünchtes Grab, bist du dann bereit, zu einem Seelsorger oder Mentor zu gehen und mit ihm zu reden und es zu offenbaren. Warte nicht zu lange. Ich weiß, es ist schwierig, vor allem für uns Männer manchmal, zu einem Seelsorger zu gehen und dem was zu erzählen, aber warte nicht zu lange. Denk, das ist wie eine Inspektion beim Auto. Je früher die Macke gefunden wird, umso einfacher ist sie zu reparieren. Eine Inspektion beim Auto, auch wenn äußerlich alles in Ordnung ist, kostet vielleicht ein paar Zündkerzen, einen Ölwechsel. Ich gebe zu, bei Mercedes ist billiger als bei Opel, teurer als bei Opel. Aber es ist immer noch billiger, wie wenn ihr gar nichts macht und auf einmal bleibt das Auto stehen. Und es verhindert größeren Schaden. Ein Eheseminar, ein Wochenende bei einem Coach, bei einem Mentor oder bei einem Seelsorger, das ist oft sinnvoll, wenn die Probleme noch gar nicht so groß sind. Oder wenn man denkt, da ist noch gar nicht groß da. Nicht erst dann, wenn sie nicht mehr zu übersehen sind und jeder aus der Gemeinde sagt, du musst endlich mal gehen. Dann ist manchmal nicht mehr viel zu reparieren oder es wird sehr teuer. Darum macht es. Ich habe das auch erst langsam lernen müssen. Ich war dieses Jahr eine Woche auch bei Seelsorge, um einfach mal bei mir aufzuarbeiten, was ist in meiner Kindheit passiert. Was habe ich mitgeschleppt? Macht es wie eine Inspektion beim Auto. Alle 2 Jahre eine persönliche Inspektion und bei Ehepaaren eine Eheinspektion. Alle 2 Jahre. Lohnt sich. Darum, für mich ist es wichtig, arbeitet an eurem Fundament. Düngt eure Wurzeln. Und Sprüche 4, Vers 23, nimm das mit. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Amen.